Willkommen zur 281. Folge unserer Reihe Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kolnig und freue mich, heute ganz besonders Achim Albrecht bei mir begrüßen zu dürfen. Vielleicht kennt ihr ihn schon als engagierten Juristen und auch als Autor, der mit seinem Roman Die Anderen ein eindrucksvolles Buch vorgelegt hat. Darin nimmt er uns mit in eine Welt, in der das Fremdsein, das Anderssein und die Suche nach Zugehörigkeit zentrale Themen sind. Gerade haben wir einen Auszug aus Die Anderen gehört und da konnten wir erleben, was er sprachlich auf die Beine stellt und wie er uns Menschen schildern kann. Wir erleben in diesem Buch, wie Menschen am Rand der Gesellschaft um Anerkennung, Identität und Menschlichkeit ringen. Achim, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und bin gespannt, was du uns über dein Buch und deine Erfahrungen damit, mit dir das zu schreiben und es auch letztendlich zu erleben, erzählen wirst. Was bedeutet Die Anderen für dich und wie ist es, als Jurist und Autor sich zwischen, ja, ich mach's mal ganz einfach, zwischen Recht und Literatur zu bewegen? Lass uns eintauchen in deine Welt, die viele Menschen bewegt und zum Nachdenken anregt. Schön, dass du heute zu mir in die Sendung gekommen bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Gibt es für dich ein Buch oder einen Film, der dein Leben nachhaltig geprägt hat? Fällt dir da was ein?
Da gibt es wahrscheinlich mehrere Bücher. Die ganz alten und häufig vergessenen russischen Schriftsteller, die mag ich sehr. Die lese ich immer mal wieder. Die toten Seelen.
Ach nein, das ist schön.
Zum Beispiel.
Ach, das liebe ich.
Oder Dostojewski, der Idiot oder andere Dinge. Also Klassiker tatsächlich. Ja. Die bereichern mich am meisten.
Ah gut. Und das, wir machen ja alle wunderbare Fehler, schlimme Fehler, leichtere Fehler. Aber welches war denn dein größter Fehler, aus dem du etwas gelernt hast? Hast du das parat irgendwie?
Ja, mein größter Fehler war, dass ich in nicht früher Jugend, aber im jungen Erwachsenenalter glaubte, dass ich unsterblich bin. Da muss ich etwas weiter ausholen. Ich habe viel Sport betrieben, viel Kraftsport, viel Kraft-Dreikampf beispielsweise und habe mir dadurch einige Verletzungen geholt, die mich fast meine Karriere später gekostet hätten. Das heißt, da hatte ich Bandscheibenvorfälle, die dann notfallmäßig operiert werden mussten. Und man glaubt natürlich, wenn man so Mitte 20 ist, es gibt kein Halten und es gibt kein Alter und es gibt keine Wehwehchen, die nicht sofort wieder weggehen. Also damals habe ich einen Fehler gemacht, habe mich zu stark auf den Sport konzentriert, habe das Studium in etwa gleichgewichtig nebenher laufen lassen. Ich hätte es umgekehrt machen sollen. Ich hätte das Studium und meine Sorge für mich selbst weitaus stärker betonen müssen als den Sport.
Kann ich verstehen. Aber es gibt ja so eine, ja eigentlich so eine gegensätzliche Haltung in dem Alter, in dem du sprichst. Man sagt ja, so bis 35 fühlt sich der Mensch unsterblich. Und danach merkt er dann plötzlich, dass vielleicht die Hälfte schon abgelaufen ist. Und das finde ich auch gut, dass man dort nicht dauernd Bedenkenträger ist. Ich kann mich an einen Song von Degenhardt erinnern, der sagte dann, die denken ja mit 20 schon an ihre Rente. Mhm. Und das war für mich auch so ein Moment, wo ich so dachte, ja, das tust du nicht. Aber letztendlich holt es einen dann unter Umständen schon ein. Da hast du natürlich völlig recht. Und wir tragen an dem, was wir in jungen Jahren an Dummheiten gemacht haben, gerade was das Körperliche angeht. Das ist halt so. Ja, verstehe ich. Aber du hast gelernt, dass es auch noch was anderes gibt, als, weiß ich, massenweise Gewichte heben und was auch immer. Ich erkenne aber diesen Dreikampf gar nicht. Was ist denn ein Kraftdreikampf? Habe ich noch nie gehört.
Das ist der kleine Bruder, der bourgeoise Bruder des klassischen Gewichthebens. Das ist Bankdrücken, das heißt, man liegt auf einer Bank, Gewichtheberbank und hebt das Gewicht aus, lässt es zur Brust runter und drückt es nach oben, also relativ kurze Bewegung. Dann gibt es noch zwei weitere Übungen, brauche ich nicht im Einzelnen zu beschreiben. Und dafür gibt es eine eigene Sportgemeinde, ganz verschworen mit unglaublichen Leistungen, unglaublichen Gewichten, die dort bewegt werden. Und das ist alles letztendlich mittelfristig nicht gut für den Körper.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, gut, habe ich wieder was gelernt. Und jetzt so als letzte, so allgemeine Frage, was sagst du zu dem Satz, ohne Empathie kann man weder Recht sprechen noch Literatur schreiben?
Das ist richtig. Wenn man nicht empathisch ist, dann möchte man nicht und kann sich nicht in die Situation anderer Personen hineinversetzen. Man kann vielleicht kurzfristig ein Blender sein, aber man kann nicht tatsächlich Gefühle empfinden, nachvollziehen und schildern. Und deshalb könnte man dann auch keine Literatur schreiben. Und ein guter Jurist kann man auch nicht sein. Jetzt hatten wir natürlich die Situation, dass Deutschland in der Nazizeit fast nur furchtbare Juristen hatte. Nicht nur, aber fast, die gleichgeschaltet waren. Und sie vergaßen, es gibt eine Formel von Radbruch, einen großen Staatsmann und juristischen Theoretiker, der auch am Grundgesetz mitgeschrieben hat, kurz vor seinem Tod. Und Radbruch hat gesagt, wer Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt, der kann kein guter Jurist sein. Es geht also nicht darum, das zu vollziehen, was im Gesetz vorgeschrieben ist. Weil das Gesetz kann auch schlecht sein. Und das war es auch in vielerlei Situationen. Sondern es gibt eine übergesetzliche Instanz. Und an dieser übergesetzlichen Instanz der Gerechtigkeit muss ich alles messen lassen. Und es wäre gut, wenn Juristen das alle im Gedächtnis behalten würden.
Verstehe ich. Das kann ich gut nachvollziehen, was du sagst. Und das verbindet auch letztendlich zur Literatur. Ich finde tatsächlich, dass in der gegenwärtigen, ja in unserer gegenwärtigen Gesellschaft, und ich beziehe mich ja mal im Augenblick nur auf Deutschland, weil das ist direkt vor unserer Haustür, da geht die Empathie immer mehr flöten. Hast du auch diesen Eindruck?
Absolut. Ja. Absolut. Mich fröstelt dann immer so, wenn die Leute Sachthemen in den Vordergrund bringen. Sachthemen bedeutet, emotionslos ein bestimmtes Problem abzuarbeiten. Aber das Problem ist aus Ängsten, Nöten und Emotionen entstanden. Und dann ist es zur Sache verkommen und dafür muss es eine sachliche und sachbezogene Lösung geben. Und alles, was so mitschwingt, was so in die Sphären von Rechtsethik gehört, was in die Sphären von Rechtsphilosophie gehört, das wird alles außen vor gelassen. Das ist nicht mehr wichtig, das ist Ballast. Das wird den Studenten auch nicht mehr beigebracht, beziehungsweise sie werden nicht aufgefordert, darüber zu diskutieren oder nachzudenken. Das ist ein großer Verlust, finde ich.
Also da sind wir völlig einer Meinung und ich denke, du hast auch etwas gesagt, was ich öfter mal diskutiere mit anderen Menschen, nämlich die sagen immer, entweder man ist empathisch oder man ist es nicht, als wenn das so wie die Blutgruppe einem mitgegeben wäre oder eben mal nicht. Das ist aber nicht richtig. Wir müssen Empathie auch richtig lernen.
Ja, Empathie muss gelernt werden, es muss geübt werden und man muss eine Art von Eigenkontrolle auch entwickeln.
Ich denke auch und das hat mal jemand, stimmt, viele haben das schon gesagt, dass man sozusagen, das wie so ein bisschen so ähnlich wie bei der inneren Haltung, dass man die einhält, auch wenn keiner hinguckt. Ja, also mit anderen Worten, so etwas, was für einen selbst immer gilt, egal in welcher Situation man ist, und versucht zu ergründen, zu sehen, mal in den anderen hineinzugehen. Und das ist natürlich für die Literatur ganz wichtig.
Ja, sehe ich genauso. Also ansonsten ist das nur eine dünne zivilisatorische Kruste, die durch Aufsicht aufrechterhalten bleibt. Und wenn diese Aufsicht dann mal weg ist, also dieses typische, wir haben einen Blackout und alle Leute fangen an zu plündern, dann haben wir dieses Phänomen. Ja, wie dünn diese Kruste eigentlich ist, weil sie nicht intrinsisch motiviert ist, sondern einfach nur eingefordert wird durch staatlichen Zwang und staatliche Aufsicht. Sie ist aber nicht in den Menschen gewachsen tatsächlich.
Ist sie nicht. Eher genau das Gegenteil. Und es muss dazu gebracht werden durch das, was wir Zivilisation nennen, ne? Zum Beispiel. Ja, also es ist, wenn ich diese Dinge auch manchmal in den Sendungen, die ich mache, so mit anspreche, wenn das so kommt, dann wird es oft schwierig, weil die Menschen meinen tatsächlich, also ich hatte mal jemand hier, der hat tatsächlich gesagt, Menschen sind gar keine natürlichen Wesen mehr, sondern nur noch Homo Zivilisations, ich weiß nicht, wie sie es ausdrückt, also Homo Civilatorius oder so ähnlich. Mhm. Quatsch hat sie erzählt. Aber das geht so nicht, ne? Also das geht einfach so nicht, dann geht's schief. Es ist ja, man sieht es ja auch daran, du hast es ja auch eben schon gerade gesagt, wenn die Regeln wegfallen, wenn die Aufsicht wegfällt, also in irgendeinem beliebigen Krieg oder Bürgerkrieg oder was auch immer, passieren immer die gleichen Sachen. Vergewaltigung als erstes und danach wahnsinnige Gewalt, Plünderungen sowieso, Unterdrückung und Machtmissbrauch. Als ob sie es gelernt hätten. Ja. Mhm. Sie haben es nicht gelernt, es läuft von alleine. Und das ist unser Manko, das wir mit uns rumschleppen, denke ich mal, unser Leben lang. Und das macht ja natürlich auch ganz viel unserer Literatur aus, weil wir genau das schildern. Du schilderst ja auch solche Dinge, die dann anfangen zu laufen, obwohl man sie eigentlich gar nicht will, sondern weil sie in uns sind wahrscheinlich.
Ja, weil es ein Stück der Menschnatur ist, die auch gebändigt werden will, ne? Hobbes hat gesagt, Homo homini lupus, der Mensch ist ja, der Menschen genau. Ein Wolf und diese Wolfsnatur ist nur allzu bereit, nach vorne zu kommen, wenn die Situation günstig ist.
Ja, und das ist eben zu leicht, egal wo. Ja. Also ich meine, auch in jeder noch so reichen Zivilisation, wenn das anfängt, wenn die mal sowas Bürgerkrieg-ähnliches haben, was nur auch ein bisschen in Richtung Anarchie geht, passiert immer dasselbe. Und das ist eigentlich der Beleg dafür. Ja, was wollte ich sagen? Du warst ja nun schon mal bei uns in der Sendung, ohne dass ich dich jetzt nach irgendwelchen qualitativen Dingen fragen würde. Das wäre auch unfair, sondern ich frage mich nur einfach, wie geht es dir denn eigentlich? Ich kriege das nicht so oft mit, weil wir haben nicht so oft Menschen zweimal in unserer Sendung, weil das war eigentlich so eine Grundgeschichte. Wir klappern jetzt nicht jedes Buch ab, das irgendjemand geschrieben hat, sondern wir wollen ja immer einen wichtigen Teil, der über den Menschen erfahren. Und dazu reicht in der Regel ja ein Buch hin. Was ich fragen will ist, wie kommt dir unsere Art der Sendungen vor? Wie das Format und überhaupt, dass wir so lange Sendungen machen, würde ich mich interessieren.
Ja, ist außerordentlich aufwendig. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Man muss sich konzentrieren, es ist keine Werbesendung, man wird überraschende Dinge gefragt und wird auch nicht unbedingt vorher darauf vorbereitet. Und man muss sich dann selber überlegen, ja, gute Frage. Und dann muss man sich selbst hinterfragen, das Ganze meandert so ein bisschen, es ist weitschweifiger und deshalb auch für denjenigen, der ins Gespräch kommt, viel interessanter, aber auch viel herausfordernder. Das spüre ich.
Mhm. Also letztendlich hast du dir genau das beschrieben, was ich mir bei der Gründung in dieser Sendereihe auch versucht habe vorzunehmen. Weil meine Überschrift, die ich verfolge, ist, Menschen interessieren sich für Menschen. Und wir heißen aber Literaturradio sozusagen und nicht Menschenradio. Aber ich nutze die Literatur und das, was dort geschrieben worden ist, tatsächlich um den Menschen vielleicht vorzustellen. Und dann dazu gehört genau das, was du gesagt hast. Also Dankeschön für diese Einschätzung. Dann bin ich zumindest, was dich angeht, schon mal die ganze Zeit und auch die Heike, die macht ja das ja ähnlich, auf der vernünftigen Spur, sagen wir es mal so. Dankeschön. Jetzt zum Buch. Die anderen. Ist ja schon mal Programm, die anderen, so etwas zu sagen. Ist ja nicht einfach nur die da, sondern es sind die anderen, also alle außer dir oder außer X. Und was hat dich letztendlich dazu inspiriert, das Buch zu schreiben?
Ist eine Hommage an meine Jugend. Also derjenige, der mich inspiriert hat, überhaupt das in Angriff zu nehmen, war tatsächlich Stephen King mit seinem am meisten unterschätzten Buch Geschichte eines Sommers über Jugendliche, die einen typischen amerikanischen Sommer durchleben und dort auf allerlei Ungereimtes stoßen, auf Erschreckendes und am meisten Erschrecken über ihr Erwachsenwerden. Und es ist eine Rückschau auf mein Dorf tatsächlich, in der Pfalz, wo ich groß geworden bin. Und alle Charaktere in dem Buch Die gab es in der einen oder anderen Form und der Protagonist Walter mit Namen Walter mit TH, den gab es auch tatsächlich und er hat auch ähnlich gelebt, wie ich es beschrieben habe. Also alles das gibt es einschließlich der Raketenstation, der Umgebung, allem, was passiert ist, aber jetzt natürlich in einer völlig anderen Einkleidung. Das heißt, alles, was passiert ist und wie ich es im Gedächtnis habe, das ist Fiktion und alles, was ich geschrieben habe, das ist die Wahrheit.
Ah, wunderbar. Es ist manchmal ist ja verrückt, ne? Ich meine, ich weiß das ja, dass du das geschrieben hast und dieses Dorf habe ich ja auch gelesen und letztendlich, aber ich habe gerade noch anderes Buch vor mir, das kommt auch aus der Pfalz, geht es auch um ein Dorf, und das ist ganz verrückt. Nur es ist genau das andere Ende. Das ist quasi die Beschreibung eines, ja, Tod, eines Sterbens, sagen wir es so, eines Sterbens mit den Geschichten, die dazwischen in dem Leben des Menschen passiert sind. Aber es ist auch ein sehr starker Pfalzbezug. Also insofern, guck an, am gleichen Tag, dass es passiert, ist nicht so oft, muss ich gestehen. Aber das ist natürlich wichtig, dass du das so gemacht hast, wie du das sagst. Wie schwierig war es für dich oder wie leicht war es für dich, diese Menschen zu charakterisieren, ohne sie ja ans Messer zu liefern, sage ich mal etwas dramatisch.
Also das ist natürlich schon sehr lange her und auch stark verfremdet und es sind auch Versatzstücke, die dann neu zusammengestellt worden sind. Aber atmosphärisch und Sprache, das ist etwas, was mir wichtig ist. Und wenn ich anfange, eine Situation mit Menschen zu charakterisieren, dann erzählt sich die Geschichte von selbst. Es ist nicht so, als ob ich etwas erfinde, sondern es ist so, als ob eine Geschichte mich in ihren Bann zieht und mich quasi dazu auffordert, sie niederzuschreiben. Also als ob die Geschichte mich an der Hand halten würde, damit ich sie niederschreiben kann. Und dann passiert das teilweise automatisch, teilweise ausufernd und teilweise auch anders, als ich das mal geplant hatte in so einem ersten Entwurf. Und das ist für mich immer etwas Wunderbares.
Das heißt, du machst einen groben Plot und dann
Ja.
fängst an zu schreiben. Ja, ist auch eine gute Geschichte. So ähnlich mache ich das auch. Und das lässt enorm viel Freiheit für das Schreiben selbst, finde ich. Ich könnte das nicht so ganz minutiös durchplanen und dann nur in Worte kleiden. Das wäre mir zu wenig. Und dir ja offensichtlich auch. Ne? Bevor wir auf den Inhalt des Buches kommen, würde ich gerne eine Sache vorwegnehmen, nämlich: Gibt es eine zentrale Botschaft deines Romans und magst du sie uns nennen?
Die zentrale Botschaft ist: Unterschätze nie, dass in jedermann ein Quäntchen Zivilcourage steckt, die zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sie herausgefordert wird, ganz Großes leisten kann.
Das verstehe ich, ja. Es passt auch gut zu dem, was ich gelesen habe. Also insofern, ja, das finde ich auch wichtig, dass man das macht. Jeder. Das wichtig, die Betonung liegt auf eigentlich jeder. Ja, durchaus. Und jetzt sind wir aber so weit, dass du uns bitte einen leichten Überblick über die Handlung ohne die Dinge, die du nicht erklären möchtest, bringst, damit unsere Zuhörer auch wissen, worum geht es eigentlich in dem Buch. Wer handelt wo und wie?
Es geht um den Schauplatz eines kleinen, verschlafenen, fast verlassenen Dorfes nahe Kaiserslautern, was meine nahegelegene Heimatstadt war. Und in diesem Dorf lebten Außenseiter, und die habe ich noch sehr gut im Gedächtnis, eine Familie fahrenden Volkes. Früher hat man ohne schlechtes Gewissen Zigeuner zu den Leuten gesagt, und die
Genau.
hatten unter anderem einen Sohn, Walter mit TH, der etwas zurückgeblieben war. Ein ganz liebenswerter Junge, aber er war natürlich Ziel des Spottes der Kinder. Und da will ich mich nicht ausnehmen. Er war ein bisschen älter als ich und hatte einen kleinen Hund. Und eines Tages war Walter verschwunden. Nur der Hund ist wieder aufgetaucht nach relativ kurzer Zeit. Man hat Walter gesucht. Und irgendwann im Wald wusste man, da ist er immer hingegangen, da hat er sich aufgehalten, da gab es Höhlen. Er muss in eine Höhle geklettert sein und wahrscheinlich auf das Gebiet der amerikanischen sogenannten Raketenstation geraten sein. Das war alles off limits. Das existiert heute noch. Und damals gab es tatsächlich Raketen mit Atomsprengköpfen, die dort stationiert waren. Man konnte fast nichts sehen, sondern alles war im Wald, alles war unter Kuppen und versteckt. Es gab Stacheldraht und Zäune und Warnhinweise und keiner sollte da reingelangen und man konnte sich keinen Reim drauf machen, was mit Walter passiert war. Und lange Zeit später, wirklich sehr lange Zeit später, ist ein erwachsener Mann aufgetaucht, und zwar Walter. Völlig verwahrlost. Keiner wusste, wo er war. Seine Familie war schon längst nicht mehr in der Gegend. Er wurde dann betreut in einer Klinik. Er war offensichtlich irgendwie geisteskrank, weil er erzählte auch Geschichten, dass es Insekten gab, die zu ihm sprachen, die glühten wie Glühwürmchen, gelb und grün. Und die hätten ihn gefangen gehalten in diesen Katakomben, wo die Amerikaner allerdings, und das stimmt auch, die Erfahrung habe ich selbst gemacht, alles zurückgelassen hatten, was sie nicht unmittelbar brauchten, also Kleidung, oh, Zwieback, Wasser und alles andere, was dauerhaft essbar war, bis hin zu Vitamintabletten, sodass er offensichtlich in diesen Katakomben, die riesig waren unterirdisch, irgendwie überleben konnte, aber nicht mehr herausgefunden hat. Er sagte, er war in der Gefangenschaft der anderen. Er hat sie die anderen genannt, nämlich diese Wolke aus wispernden, flüsternden, kriechenden, ihn untersuchenden Glühwürmchen. Und natürlich hat jeder den Kopf geschüttelt, hat gesagt, der arme Walter, er hat völlig den Verstand verloren, man muss ihn betreuen. Und das stand auch irgendwann mal in der Zeitung und dann war Walter vergessen. Walter ist dann in einen alten Baucontainer in einem abgelegenen Tal hinter dem Dorf Hochspeyer gezogen, das sogenannte Hunsbrunner Tal, hat seinen Kopf umwickelt mit Staniol, weil er dann angegeben hat, dass Tiere, Menschen und die anderen seine Gedanken nicht mehr lesen können und beeinflussen können, und ist auf jeden mit dem Knüppel losgegangen, der auch nur in seine Nähe kam. Und in der Zwischenzeit haben sich seltsame Phänomene entwickelt. Erstmal im Dorf, im weiteren Umkreis, in der Pfalz und schließlich wie eine Woge weltweit. Und nur Walter wusste, was dahinter steckt. Walter war das völlig klar. Das waren die anderen, die dann Gedankenkontrolle ausübten. Und man sah zunehmend Menschen, die sich seltsam verhielten, die starr da standen, in eine Richtung guckten, als würden sie einer Stimme lauschen, die abgehackte Bewegungen machten, die mit den Händen sich Zeichen zuwerfen. Sie bildeten dann eine Bewegung, die sich auch weltweit ausbreitete, und sie zeigten unwahrscheinlich unzivilisiertes oder Alien-Verhalten. Sie waren auch teilweise aggressiv und völlig auf etwas anderes gerichtet als ihr normales Leben, das sie bisher hatten. Sie waren also vollkommen entfremdet und ferngesteuert. So wirkten sie. Und drei Jungen besuchten Walter schließlich, weil die drei Jungen die Erfahrung gemacht hatten, dass jemand aus ihrer Verwandtschaft einen Tod erlitten hat. Das war ein Arzt, der angeblich aus dem Fenster gesprungen ist in Kaiserslautern, seiner Wohnanlage, in Wirklichkeit aber von seinem treuen Bernhardiner angegriffen worden ist. Und das war eine Folge des Tuns der anderen, die also zuerst die Tiere benutzten, um diese unter Kontrolle zu bringen und über die Tiere dann auch die Menschen. Und diese drei Freunde, sie glaubten weiter und sie sammelten Beweise und beschlossen, mit Walter zusammen in die Katakomben der Raketenstation einzudringen, eines Nachts, um diesen Schwarm zu finden, weil Walter wusste, wie man den Schwarm empfindlich stören kann. Das ist im Wesentlichen die ganze Geschichte, die sich vielfach verästelt und in die viele Menschen, unter anderem Edeltraut natürlich und andere Charaktere, hineingezogen werden, bis hin zu Herrn Akiro in Japan, weil ich ja auch beschreibe, wie diese Welle der anderen und was sie auslöst, sich weltweit ausgebreitet hat, wie die Pest.
Und wir dürfen auch nicht zu viel verraten, was dann da letztendlich geschieht. Aber doch ein bisschen was über dann diese drei Jungs. Ich meine, es ist ja ein Modell, das es öfter mal gibt, auch in Filmen. Wie hast du die jetzt personell unterschiedlich eingebaut oder wie hast du die konstruiert?
Schulkameraden von mir aus der 5. Klasse des Gymnasiums, meiner ersten Klasse im Gymnasium, die 5C.
Also wenn ich jetzt in der 5C gewesen wäre und ich wäre für dich interessant gewesen, hättest du mich und meine Eigenschaften jetzt einfach, der war immer neugierig, war irgendwie so ein Kraftprotz, so ähnlich wie du, weil ich Leistungsschwimmen gemacht habe. Und ansonsten, was ich doch gewesen wäre, hättest du mich mit eingebaut. So ähnlich hast du das gemacht, ja?
Ja, habe ich gemacht. Ich habe natürlich die Namen ausgewechselt. Ja. Aber das, was mir da im Gedächtnis geblieben ist von den Jungs, das habe ich übernommen.
Ah ja, wunderbar.
Aber Hauptfigur ist und bleibt Walter.
Walter, das verstehe ich durchaus. Und wenn man sich deinen Roman anguckt und beschreiben will von außen, dann ist erstmal schwierig zu sagen, was ist das eigentlich für ein Genre? Du machst ja da so einen Mix aus verschiedenen Dingen. Es ist einmal, natürlich, du hast selbst gesagt, Aliens, also mit anderen Worten eine Art Science-Fiction ist dabei. Dann ist es sehr bezogen auf Heimat, auf das, wo du gelebt hast, beziehungsweise wo da gelebt wird. Also fast eine Art Heimatroman. Und es ist natürlich ziemlich gruselig, das Ganze.
Ja.
Zumindest teilweise. Und also hast du einen Science-Fiction-Heimatroman mit Gruseleffekten gemacht?
Ja, Science-Fiction, Heimat, Grusel, Jugendroman mit ein bisschen Cowboy-Romantik. Genau. Ein eigenes Genre, deshalb steht auch auf dem Buchumschlag unten Roman und nicht etwa Thriller oder Science-Fiction. Am liebsten hätte ich Buch draufgeschrieben.
Buch, ja, das wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Also es ist tatsächlich so zu beschreiben, wie ich es angefangen habe und du es nochmal ein bisschen erweitert hast. Und warum denn nicht? Also ich meine, ich bin auch nicht immer so ein Freund von Schubladen. Ne? Und oft genug ist man da völlig verkehrt. Also, aber gerade in Buchläden, dann wissen die nicht, wohin sie es stellen sollen. Und dann stopfen sie dich irgendwo hin, was natürlich auch nicht unbedingt gut ist. Ne? Aber ist egal. Ich finde das trotzdem gut, wie du es gemacht hast. Ist das ganz typisch, dass auch solche Geschichten einfach auch nicht annähernd geglaubt werden? Ist das so wie mit Area 51?
Ja, es ist so. Ich habe auf dem Waschzettel geschrieben, ob die Geschichte wahr ist. Gewiss, das ist sie in Teilen. Ja, ja, wirklich, das ist sie in Teilen. Das heißt, es gibt und gab Phänomene auch rund um Walter und die Geschichten, die Walter erzählt hat. Und manchmal sind diese Geschichten wahr oder haben einen wahren Anteil. Also ich erinnere an den Film Fletchers Visionen, wo dann tatsächlich sich herausgestellt hat, dass Fletcher, der als völlig verrückt galt in seinen geschilderten Visionen, die absolute Wahrheit einer Verschwörung aufgedeckt hat. Und das war auch meine Idee, natürlich mit einem Augenzwinkern. Also wenn ich jetzt eine Lesung mache, dann lese ich etwas oder erkläre etwas, mache eine Einführung und mache das augenzwinkernd, weil die Leute natürlich wissen, dass das nicht die Realität ist. Es ist nicht die Realität, aber es ist die Wahrheit.
Das kann man so ausdrücken, ja. Ich verstehe, was du meinst. Und dann ist es ja so, du hast es ja schon geschildert, Menschen und Tiere verändern sich. Eben hast du uns vorgelesen, erklärt, wie Menschen sich verändern, dass sie Bewegung verändern und ihr Verhalten verändern. Tiere aber auch. Und wie gehst du da vor? Solche Sachen interessieren mich immer besonders, weil ich von Haus bin ich Neurophysiologe in der Zoologie. Also das interessiert mich dann immer besonders. Welche Tiere, das wissen unsere Zuhörer ja nicht, welche Tiere hast du dafür ausgesucht und wie veränderst du sie?
Ich habe mir Wildtiere ausgesucht, Vögel, Hasen, die als Späher dienen für die anderen und die verhalten sich wieder natürlich. Das heißt, sie kommen sehr nah heran, sie ergreifen nicht die Flucht, sie sind aufgerichtet sichtbar, sie fliegen nicht weg, sie sind als Eule zum Beispiel hellwach am Tag und sitzen auf einem Ast und beobachten dich. Oder der Hund, der immer ganz treu zu seinem Rudel gehalten hat, plötzlich den Arzt bedrängt auf eine Art und Weise, die sagt, ich habe jetzt die Macht über dich ergriffen und werde etwas tun, was ich hiermit ankündige. Das heißt, ein völlig ungewöhnliches, so nicht beobachtetes Verhalten, außer zum Beispiel, wenn ein Tier, und da habe ich dran gedacht, an Tollwut leidet oder an einer anderen Krankheit. Oder auch Menschen, die einen Tumor haben und plötzlich völlig abnorm reagieren, in dem Sinne, dass sie ihre eigene Persönlichkeit von früher verloren zu haben scheinen.
Verstehe. Und ich muss mal so ein bisschen überlegen, dass wir nicht zu viel verraten. Das ist, dass ich nicht die falschen Dinge frage. Aber eine wichtige Rolle spielt ja, wenn wir schon bei den Tieren sind, spielt auch der Wald als solches. Wie bist du da vorgegangen? Hast du dir überlegt, was könnte an so einem Wald unheimlich oder anders sein? Oder war es umgekehrt so? Du hattest eine Idee und dann hast du den Wald benutzt als Träger deiner Idee.
Also Wald war für uns etwas ganz Entscheidendes, weil wir mussten zum Beispiel, um zum Freibad, einem Naturfreibad zu kommen, von Fischbach nach Hochspeyer laufen. Damals gab es niemanden, der dich gefahren hätte oder Busse oder sonst irgendwas. Sonst ist man durch den Wald gelaufen.
Die Elterntaxis gab es noch nicht.
Ja, das gab es alles nicht. Und tatsächlich gibt es den Pfälzerwald, also ausgedehnte Wälder überall. Meistens etwas dunkler, etwas kühler, aber nicht unbedingt bedrohlich. Und zwischen Fischbach und Hochspeyer gibt es auch heute noch eine Strecke, die ziemlich gerade geht, der sogenannte Märchenwald. Den gibt es tatsächlich. Wenn man also rechts und links guckt, sieht man kleine geschnitzte Figürchen, die nicht lieblich sind, die teilweise angekokelt sind, die teilweise Fratzen haben. Man sieht irgendetwas aus Baumstümpfen ragen. Man sieht irgendwelche Collagen, die jemand in Rinden hineingesteckt hat. Und all das, so die normale Erklärung, ist ein alter Mann, ein alter Rentner, der immer spazieren geht, sein Schnitzmesser dabei hat und im Prinzip Abfall mit sich trägt und dafür sorgt, dass diese märchenhaften Erscheinungen in den Wald hinein und aus dem Wald herauswachsen. Und wenn man alle Sinne beisammen hat, dann sieht man das. Und das ist nicht immer lieblich, sondern erschreckend auch tatsächlich, dieses Erlebnis der Märchenwald. Und da habe ich mir überlegt, dass auf dieser Strecke des Märchenwaldes diese Figuren und Collagen eine besondere Bedeutung haben könnte für die Menschen, die sich schon infiziert haben und die sich treffen, um weitere Befehle und Besprechungen abzuhalten, Befehle entgegenzunehmen und sich auch seltsam verhalten. Das ist eine weitestgehend unheimliche Strecke durch diesen Wald. Der Märchenwald. Aber der existiert tatsächlich.
Tatsächlich, guck an. Eine gute Idee. Also letztendlich, vor allen Dingen für die Menschen, die sich da auskennen und die den auch selbst kennen, ist das ein wichtiger Bezug. Wir gehen sicherlich in Zukunft anders durch dieses Stückchen Wald, könnte ich mir vorstellen. Es gibt ja auch so etwas wie neue Bewegung. Und Jetzt müssen wir, wie gesagt, gucken, dass wir nicht zu viel verraten, aber dann wird das Ganze auch international. Kannst du uns da noch ein bisschen was drüber erzählen?
Das heißt, wir haben einen Wellenausbreitungseffekt. Es fing also alles in der Pfalz und oberhalb und außerhalb von Fischbach an und dort endet es auch. Weil wenn das ganze Konstrukt kollabiert, kollabiert es auch weltweit. Das ist das Interessante an der Sache und die Ausdehnung ist, dass es eine Naturbewegung gibt mit neuen Ideen, neuen Verhaltensweisen und neuen Verheißungen. Und befördert durch die sozialen Netzwerke hat das eine explosionsartige Entwicklung. Also es ist praktisch so, dass Influencer gebären. Es ist so eine Art, das moderne TikTok-Phänomen. Und das hilft natürlich bei der Ausbreitung enorm. Nur die Menschen wissen nicht, was sie eigentlich ausbreiten und ausbrüten.
Das verstehe ich. Und ja, diese ganze Atmosphäre, die du aufbaust, die ist ja, die geht ja zwischen unheimlich, bedrohlich, aber auch teilweise, ja, allein schon die Schilderung von Edeltraut ist ja nahezu, ja, amüsant, ja, wenn ich das so sagen kann. Wie hast du das gemacht mit der Balance? Man muss ja auch, einerseits muss man Spannungsbögen aufbauen in so einem Buch und andererseits aber auch die Leute nicht verschrecken, es sei denn, weil dann kommst du ja nicht als Thriller daher, ja, oder als was ist, sonst wie etwas. Wie hast du das gemacht? Hast du zum Beispiel, hast du Testleser, die dann beim ersten Mal gesagt haben, oh Gott, das kannst du ja nicht machen?
Nein, das habe ich nicht. Sondern ich verlasse mich da auf mein Gespür. Ich wechsle sehr häufig die Erzählstränge und komme dann auf einen ursprünglichen Erzählstrang wieder zurück. Das heißt, ich lasse Zeit zum Luftholen. Ich arbeite sehr viel mit einer Sprache, die begütigend wirken kann, die betörend wirken kann, die gleichzeitig dann aber auch in einem anderen Zusammenhang erschreckend wirkt. Und ich versuche, schreckliche Dinge und Geschehnisse auf eine fast skurrile Art und Weise sehr ruhig zu schildern. Also es gibt ein Kapitel, das heißt Die Sache mit Karl. Wer die Sache mit Karl liest, der wird dann ganz genau wissen, was ich meine, wenn ich sage, jemand verliert seinen Verstand, tut etwas vollkommen Schreckliches, aber es wird sehr ruhig und im Nachgang fast triumphal normal geschildert. Und das hat seinen eigenen Effekt.
Das fällt mir auf, dass du sprachlich also da deine eigene Art hast. Was mir dabei auch aufgefallen ist, ist, du hast es mit dem Wetter, mit den Umgebungsdingen und mit dem Mond zum Beispiel. Und machst du das absichtlich oft genug am Anfang eines Kapitels? Nicht immer und nicht irgendwie stereotyp, aber es fällt mir schon auf, dass du eine Situationsbeschreibung sehr ausführlich machst.
Ja, das halte ich für wichtig oder mir ist es wichtig, weil bei mir und in all meinen Geschichten und all meinen Büchern sind Dinge belebt. Und so schildere ich das dann auch. Das ist nämlich, das gibt dem Leser einen eigenen Anstoß, ein Bild vor Augen zu haben, das sie oder er bisher so nicht gekannt hat. Also der zerlaufende Eidotter der Sonne, die Hitze, die zu Boden tropft und, und. Also ich kombiniere verschiedene Adjektive, Verben, Substantive auf eine andere Art und Weise, als man das normalerweise kennt.
Ich frage jetzt einfach mal so ins Blaue. Magst du Arno Schmidt?
Ja.
Mir ist fast gedacht. Ich auch. Insofern, also nicht, dass du jetzt da an dem hängst, so meine ich es nicht, ne? Aber manches davon erinnert an diese Art, Situationen zu schildern, die eben anders sind als der Mond ging auf und es war dunkel oder sowas. Du weißt,
Ja.
was ich meine, ja? Sondern versuchst etwas auszusagen, das man in der Form normalerweise so nicht ausdrückt, aber das dann eine besondere Atmosphäre schaffen kann.
Also man kennt die Art zu schreiben eher aus der Poesie und weniger aus der Belletristik. Also ich will es auch nicht übertreiben, aber ich versuche, das ein bisschen mit hineinzubringen.
Ja, verstehe ich durchaus, ja. Und das ist ja auch gut so. Also mir gefällt das Grund, also was die Sprache angeht. Und es ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Und es hat den Vorteil, ich mache das eigentlich auch ab und zu mal, es hat den Vorteil, dass man Dinge, die hinterher ziemlich heftig sind, egal in welcher Richtung, erstmal harmlos daherkommen und man offen ist für das und nicht gleich vom ersten Moment an, wie im Film, dass dann die Musik losläuft und man weiß, jetzt kommt sowieso irgendwas ganz Unheimliches oder es kommt was Gefährliches oder sowas. Nein, im Gegenteil. Den Leser erstmal in Sicherheit wiegen und dann kommen dann die Dinge, die man eigentlich aussagen will. Ich finde, dass du das machst und machst du auch gut in deinem Roman, wie ich finde. Was war die für dich größte Herausforderung tatsächlich beim Schreiben des Romans?
Die größte Herausforderung ist für mich immer die Recherche. Die ist schwierig, die ist ausufernd. Viele Dinge sind, wie sich dann später herausstellt, überflüssig. Die kann ich nicht gebrauchen. Das heißt, am herausforderndsten ist tatsächlich die letztendlich richtige Richtung aus einem Wust von Ideen herauszuschälen. Und das ist für mich auch ein schmerzhafter Prozess. Das heißt, da bin ich unerträglich. Ne? Also muss nur meine Frau fragen. Die sagt dann, wenn du schreibst, ganz schlimm, ja, ganz unleidlich und getrieben, an manchen Tagen unzufrieden, an manchen Tagen sehr zufrieden. Und diese Tage sind die schlimmsten, weil dann möchte ich gern weitermachen. Auch noch nachts am besten.
Du hast ja wirklich verschiedene Themen, hast ja vorhin schon angesprochen, die du in dem Roman letztendlich behandeln möchtest. Da geht es auch um Freundschaft und Zusammenhalt, aber es geht darum, dass das Ausgegrenztsein und vor allen Dingen das Anderssein. Warum ist dir das so wichtig?
Ich habe das früher nicht verstanden, als ich ein Junge vom Dorf war in der Pfalz. Es gab so bestimmte Verhaltensweisen, die keineswegs auch der damals herrschenden Political Correctness entsprochen haben, hätte man diesen Ausdruck gekannt zu dem Zeitpunkt. Aber es hat etwas, das Dorfleben hatte etwas Unbarmherziges. Das heißt, wer vom Dorf ausgespuckt worden ist, weil sie oder er ein Außenseiter war, und das konnte sich an ganz kleinen Dingen festmachen, dann ist man tatsächlich ein Ausgestoßener gewesen, der keine Chance hatte, irgendwo einzutauchen, sich geborgen zu fühlen, ein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln. Und das ist mir später bewusst geworden. Und das habe ich dann auch bedauert, habe das hingenommen, weil es nicht mehr zu ändern war, habe mir aber geschworen, ich werde das in meinem späteren Leben anders machen. Das heißt, ich bin viel ins Ausland gegangen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wie es ist, Ausländer zu sein, woanders. Und ich habe mich bemüht, die Sicht anderer, die Kultur anderer, die Herkunft anderer zu verstehen, zuzuhören, zu akzeptieren und dazu ein Gefühl zu entwickeln. Das gab es damals im Dorf nicht. Ja, das Dorf war der Kosmos. Und ich meine auch in ländlichen Gegenden im Osten Deutschlands beispielsweise, auch dort kann man die Erfahrung machen, oder in Gegenden wie in Baden-Württemberg, man hat es schwer als jemand, der zuzieht. Dann wird man 20, 30 Jahre nicht zugehörig sein. Weil man in einen fremden Kosmos kommt, der einen in bestimmter Art und Weise ablehnt.
Ja, völlig richtig. Wie sind denn die Reaktionen der Leserinnen und Leser auf das Buch, auf das Thema, auf deine Lesungen?
Überrascht. Und sie brauchen einen Übersetzer für das Buch. Das heißt, bei Lesungen wissen die Leute nicht, was erwartet sie eigentlich. weil das ja ein Genre-Mix ist. Und ich fange auch nicht an, Ihnen zu erklären, was ein Genre-Mix ist und weshalb, und sondern ich lasse die Figuren wirken und gebe dann kleine Hinweise. Vor allen Dingen, die anderen sind ja erklärungsbedürftig. Es ist ja kein Science-Fiction-Roman mit außerirdischen Insekten, die die Welt beherrschen wollen, sondern
genau, ja.
Das ist etwas ganz Unterschwelliges. So, als ob das ein Romancier erzählt hätte aus der Zeit Kafkas beispielsweise.
Ja,
das schwingt so mit, und dieses Mitschwingen bringe ich den Leuten näher, und dann merke ich das. Ich merke das an den Gesichtern, ich merke das an den Augen, dass sie dann drin sind und auch akzeptieren, dass sie drin sind. Und dann frage ich dann auch immer, aber wir wissen ja, dass das die Wahrheit ist. Spätestens beim zweiten Mal sagen die den Satz zu Ende, noch bevor ich ihn richtig angefangen habe. Und dann weiß ich, jetzt sind sie drin. Aber das Buch braucht ein Hineinziehen in die Geschichte. Wenn das jemand für sich liest, ist es die Sprache, die ihn hineinleitet, wie in den Märchenwald. Und bei einer Lesung, wo man dann natürlich nur Auszüge machen kann, ist es praktisch meine Aufgabe als Conferencier, die Leute auf diese besondere Atmosphäre vorzubereiten.
Hast du so parat, welches so die meistgestellten Fragen im Anschluss? Du machst wahrscheinlich so auch eine kleine Diskussionsrunde. Was kommt da so an Fragen?
Meistens, wie ich auf meine Ideen komme, wie lange ich für ein Buch brauche, wie ich mir diese Sprache angeeignet habe, warum ich nicht marktgängiger schreibe.
Ach ja, also eher so praktische Dinge.
Inhaltlich, eher so praktische Dinge, ja.
Inhaltlich eher nicht, wie es scheint.
Inhaltlich eher nicht, weil bei einer Lesung die Leute das Buch noch nicht gelesen haben.
Ja,
ich hatte eine Dame, die kommt zu jeder Lesung, die hat die Bücher immer vorgelesen.
Ah, ja, verstehe.
Das ist die große Ausnahme. Deshalb fragen die Leute meistens etwas zur Person.
Verstehe. Ist ja auch in Ordnung. Die kennen dich ja in der Regel nicht, und warum auch nicht. Spricht ja nichts dagegen. Aber was ich noch fragen wollte an der Stelle: Bist du zufrieden mit dem Buch? Ich meine jetzt nicht finanziell und von den Umsätzen her.
Ich bin absolut zufrieden mit dem Buch, ja.
Das ist schön. Das ist ein schönes Gefühl, ne?
Mhm.
Und hast du mal überlegt, dass du die grundsätzliche Mehr, die du da ja erzählst, irgendwie fortsetzen möchtest?
Ja, das Ende ist ja offen, ne?
Ja, deswegen,
also,
ja.
Es gibt zwar einen Kollaps, aber dieses grünliche Licht, das scheint irgendwo auf dem Weg irgendwohin noch erhalten zu bleiben. Das heißt, ja, es gäbe die Möglichkeit einer Fortsetzung, aber im Moment verfolge ich diese Idee noch nicht weiter. Aber ich verfolge die Idee, 2, 3 andere Bücher fortzusetzen.
Ah ja. Ist da irgendwas Konkretes, ohne zu fragen, was, aber ist da schon was Konkretes projektiert?
Ja, ist was Konkretes projektiert. Ich habe immer gesagt, ich werde den großen Altersroman schreiben, und zwar muss der Roman auf jeden Fall etwas länger sein als Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften.
Oh.
Also mindestens 1563 Seiten und unvollendet bleiben. Das weiß ich nicht, ob ich das machen werde. Also ich hatte die Idee tatsächlich, und die habe ich auch immer noch, einen Roman zu schreiben, der sich festmacht an einem Gegenstand, an einem Gebrauchsgegenstand, der die Jahrhunderte überdauert hat.
Verstehe.
Und selbst eine Geschichte erzählt aus seiner Sicht, wie das Weltgeschehen war, wo er rumgekommen ist, was er alles erlebt hat. Und wie er, dieser Gegenstand, die Dinge einschätzt.
Genau, ja, das ist eine gute Geschichte. Ein Schmuckstück oder ein Ring oder irgend sowas.
Genau sowas.
Bietet sich da an, natürlich.
Ja.
Gute Idee. Also finde ich wirklich gut. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun sind wir am Ende unserer Sendung Hörbahn on Stage angelangt. Heute mit Achim Albrecht, der uns mit viel Tiefgang und Empathie in die Welt von Die Anderen mitgenommen hat. Es war ein Gespräch voller inspirierender Momente, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Ich möchte euch dieses Buch sehr empfehlen. Es ist ein bewegender, kluger und lesenswerter Roman über das Fremdsein und die Suche nach Zugehörigkeit in unserer Gesellschaft. In unserem Gespräch konnten wir gemeinsam viele spannende Aspekte entdecken. Vielen Dank an alle, die uns heute zugehört haben. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig und das war die 281. Folge der Sendung Hörbahn on Stage. Achim, vielen Dank für dein Engagement, mit dem du als Jurist und Autor gesellschaftliche Themen aufgreifst. Dein Einsatz ist etwas, das wir alle schätzen und das uns weiterbringt. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, sowohl im Beruf als auch mit deinen literarischen Projekten. Herzlichen Dank, dass du heute mein Gast und Gesprächspartner warst. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.